Liebe Geschwister, wir wollen uns heute Morgen mit einem Fluss beschäftigen. Und dazu machen wir eine Reise in ein fernes Land und eine Reise in die Zukunft. Denn diesen Fluss gibt es noch nicht, den wird es aber bald geben. Und dazu schlagen wir mal das Alte Testament auf, den Propheten Hesekiel. Und das Kapitel 47. Hesekiel 47, die Verse 1 bis 12. Und er führte mich zurück zur Tür des Hauses, und siehe, Wasser flossen unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses lag nach Osten. Und die Wasser flossen herab von unten von der rechten Seite des Hauses her, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und führte mich außen herum zum äußeren Tor, den Weg zum nach Osten gerichteten Tor. Und siehe, Wasser rieselten von der rechten Seite des Tores her. Und als der Mann nach Osten hinausging, war eine Messschnur in seiner Hand, und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch die Wasser gehen. Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch die Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, durch den ich nicht gehen konnte, denn die Wasser waren tief, Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht zu durchgehen war. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, diese Wasser fließen hinaus zum östlichen Kreis und fließen in die Ebene hinab und gelangen in das Meer. Und werden sie in das Meer hinausgeführt, so werden die Wasser des Meeres gesund werden. Und es wird geschehen, dass alle lebendigen Seelen, die da wimmeln, überall, wohin der Doppelfluss kommt, leben werden. Und die Fische werden sehr zahlreich sein. Denn wenn diese Wasser dorthin kommen, so werden die Wasser des Meeres gesund werden, und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer daran stehen werden, von Engedi bis in Eglaim werden Plätze sein zur Ausbreitung der Netze. Nach ihrer Art werden seine Fische sein, sehr zahlreich, wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe und seine Lachen werden nicht gesund werden, sie werden salzig bleiben. Und am Fluss, an seinem Ufer, auf dieser und auf jener Seite, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie reife Früchte tragen, denn seine Wasser fließen aus dem Heiligtum hervor. Und ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Heilung. Was wir hier gelesen haben, ist vor etwa 2500 Jahren geschehen. Da hat der Hesekiel, der Schreiber dieses Buches, Dinge gesehen, die Gott einmal tun wird. Und wenn man die Kapitel Hesekiel 40 bis 48 liest, dann sieht man, es geht um einen neuen Tempel, den es bis jetzt noch nicht gibt, der aber in Zukunft gebaut wird. Und der wird sehr ausführlich beschrieben. Und wie der Hesekiel dann sieht, dass der Tempel fertig ist, da ist da ein Mann, so fängt das Kapitel hier an, der führt ihn zur Tür des Hauses. Das Haus ist hier der Tempel selbst und um den Tempel herum ist sehr viel Platz. Und dieser Platz ist eingezäunt durch eine Mauer, die 4 Tore hat. Und jetzt führt dieser Mann, ja, das ist die Frage, wer ist denn dieser Mann? Der wird hier gar nicht mit Namen genannt. Ich glaube, dass das der Herr Jesus ist. Dass er dem Hesekiel das alles gezeigt hat und dass er jetzt den Hesekiel mitnimmt. Und er geht mit ihm zur Tür des Hauses. Und so wie sie vor dem Tempel ankommen, da sieht der Hesekiel wieder so ein kleines Rinnsal. Da steht hier, die Wasser rieselten, also das ist kein Strom. Das ist so ein ganz, ganz kleines Bächlein, wie das aus dem Heiligtum herauskommt. Und das ist in Richtung Osten. Das ist so damals der Tempel, den Salomo gebaut hatte. Der hatte auch sein Tor, wenn man vor dem Tor stand und hatte das Tor im Rücken, dann schaute man nach Osten, so dass man sehen konnte, wie die Sonne aufgeht. Und das wird auch in Zukunft sein. Der Hesekiel steht davor und der Eingang schaut gleichsam nach Osten. Und dann sieht er, wie dieser kleine Fluss weiterfließt. Und dann fließt er Richtung Osten und wenn man vom Tempel, in dem man den im Rücken hat, weitergeht, dann kommt man zu dem Brandopferaltar. So wird er in Zukunft da stehen. Das war in der Vergangenheit auch schon so. Das ist nur ein sehr, sehr viel größerer Altar. Und dann sieht der Hesekiel, wie dieses kleine Bächlein südlich an dem Altar vorbeifließt. Und dann nimmt der Mann im Vers 2, der Herr Jesus, den Hesekiel mit, aber sie gehen nicht durch das Tor nach Osten, denn das Tor ist geschlossen. Das Tor wird nur zu ganz bestimmten Gelegenheiten geöffnet. Wer mal wissen will, wann das geöffnet wird, der muss diese Kapitel lesen. Sondern der Mann nimmt den Hesekiel mit und dann machen sie so eine Kurve nach links und gehen am Nordtor raus. Und vom Noch, als sie dann draußen sind, gehen sie vom Nordtor vorne vor das Tor, das nach Osten schaut. Und dann stehen sie vor dem Tor und was sehen sie? Und siehe, Wasser rieselten von der rechten Seite des Tores her. Da kommt also dieser kleine Bach aus dem Heiligtum, fließt nach Osten, fließt irgendwie unter dieser Mauer durch und fließt weiter nach Osten. Und dann gehen sie ein Stück nach Osten und der Mann, der Herr Jesus, der hat eine Messschnur in der Hand. Früher, da maß man ja nicht mit dem Zentimetermaß oder heute hat man ja noch ganz andere Geräte. Da hat der Jonas die Tage mitgespielt. Da drückt man drauf und dann hält man das so auf die Wand und dann kann man genau sehen, wie weit die Entfernung nach hier ist. Schon eindrucksvolle Geräte, nicht? Nein, der Mann hat eine Messschnur. Und die legt er an und dann misst er und dann gehen die beiden an diesem Bächlein dran längs und nach 500 Ellen, nein, nach 1000 Ellen, ich habe jetzt 500 gesagt, weil eine Elle, das sind etwa 50 Zentimeter, so ganz grob, nicht genau, aber ungefähr, dass man eine Vorstellung hat. Also gehen die 500 Meter, ist ja schon ganz schön weit, ne? Wie weit ist das zu euch an der Schmalkalde 5? 2 Kilometer, das ist eine gute Entfernung. Komme ich gleich darauf zurück, 2 Kilometer. Also sie gehen 500 Meter, kann man sich ja mal so vorstellen. Also kommen wir vielleicht an dem ersten Kreisverkehr raus, ja, ungefähr. Und dann sagt er Stopp. Und dann soll der Hesekiel mal in dieses kleine Bächlein reingehen. Das macht er. Und dann geht ihm das Wasser bis zum Knöchel unten. Also wenn er Schuhe angehabt hätte wie wir und hätte die nicht ausgezogen, dann wären die jetzt nass. Dann kommt er wieder raus, dann gehen sie wieder 1000 Ellen. Das wird genau gemessen, also wieder 500 Meter. Jetzt insgesamt 1 Kilometer. Dann muss der Hesekiel wieder in das Flüsschen reingehen und dann geht ihm das Wasser bis zum Knie. Na, das ist ja schon ganz schön. Hier kann man noch nicht schwimmen, aber wie kommt das denn, dass das Wasser tiefer wird? Normalerweise kann das nur dadurch geschehen, dass Wasser hinzuläuft, ja? Das ist aber hier nicht der Fall. Dieser kleine Bach ist ein Wunder. Und dieser Bach wird immer tiefer. Und dann gehen sie nochmal 1000 Ellen, also 500 Meter. Dann muss der Hesekiel wieder in den Bach hineinsteigen und auf einmal geht ihm das Wasser hier bis zur Hüfte. Da war, wenn er so eine Hose angehabt hätte wie wir heute, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht, ne? Die hatten ja Gewänder, Hosen gibt es ja noch nicht so lange. Dann wäre die Hose nass gewesen. Er kommt wieder raus, sie gehen nochmal 1000 Ellen und dann sind sie 2 Kilometer gegangen bis zur Schmalkalde. Und was denkt ihr, dieser Fluss, jetzt muss er wieder hineingehen, jetzt geht der Fluss nicht nur bis zum Hals oder so, sondern er hat auf einmal keinen Boden mehr unter den Füßen. Er versinkt fast. Glücklicherweise konnte er schwimmen, das ist ja immer gut, nicht? Ich habe früher schreckliche Angst vor Wasser gehabt. Als ich zum Gymnasium kam, ich bin da mal eine Zeit lang gewesen, und wir mussten dann schwimmen lernen, das war für mich nicht so einfach. Oh, was habe ich für eine Angst gehabt. Und auf einmal merke ich, es geht, man kann ja schwimmen. Das war dann ein schönes Erlebnis. Und der Hesekiel schwimmt. Ich weiß nicht, wie lange er in dem Wasser war. Er kommt wieder raus aus dem Wasser und dann bekommt er die Frage, hast du gesehen? Ja, was? Offensichtlich hat er nicht gesehen. Denn das war so eindrucksvoll, das zu erleben, dass da dieses kleine Bächlein immer tiefer wird und hinterher fast zu einem reißenden Strom, ein richtiger Fluss, der nicht zu durchgehen war. Man musste also schwimmen, es sei denn, man hätte eine Brücke darüber gebaut. Und das andere hat er gar nicht gesehen. Das lesen wir jetzt nochmal, was da auch war. Denn in Vers 6 heißt es, und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Hast du eigentlich festgestellt? Ja, das möchte ich jetzt mal anwenden. Wir alle gehen ja eine Reise. Manche schon sehr lange, viele Jahre. Manche noch nicht so lange. Und es ist gleichsam so, als wenn der Herr Jesus zu uns sagen würde, hast du gesehen? Ja, was denn? Nein, habe ich nicht drauf geachtet. Erinnerst du dich, wie oft der Herr dir geholfen hat? Das Beste wäre, wenn man das immer mal aufschreiben würde. Ich weiß noch, wie ich die Lehre gemacht habe. Ich habe gedacht, ich würde durchfallen. Ich war in der Zeit kein so guter Schüler. Die Berufsschule ist mir ein bisschen schwer gefallen. Und wie ich dann die Lehrprüfung machen musste und ich habe die bestanden und sogar mit 2, was war ich glücklich. So einen glücklichen Tag hatte ich, glaube ich, bis dahin kaum erlebt. Sicher kannst du dich auch erinnern an Tage, wo du mal sehr, sehr glücklich warst, weil der Herr dir geholfen hat. Das ist gut, am besten wäre es, es ist ja wie so ein Lebensweg, den wir gehen, wenn wir überall da, wo der Herr geholfen hat, so einen dicken Fall oder eine Fahne feste montieren würden. Damit, wenn wir später mal zurückgehen, dann uns erinnern, wo der Herr geholfen hat. Aber hier sieht der Hesekiel keine Fahnen. Was sieht der? Sie gehen zurück am Ufer des Flusses, Vers 7. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite. Viel mehr wird von den Bäumen nicht gesagt. Ich muss sagen, ich habe Bäume sehr, sehr gerne, besonders wenn das große, kräftige Bäume sind. Manchmal staune ich nur. Bei uns gibt es so einen Wald in der Nähe, da stehen so richtig dicke Eichen, die kann ich nicht umfassen. Die kann man auch nicht mit 2 Mann umfassen. Da denke ich, wenn mir doch mal so ein Baum gehörte. Ich weiß, wahrscheinlich würde ich nicht sehr glücklich damit, aber ich hätte jedenfalls für 10 oder 15 Jahre Brennholz. Wer heute Holz verbrennt, der weiß, wie wertvoll das ist. Bäume. Aber das sind hier keine Laubbäume. Wir haben später gelesen, dass das Bäume sind,
wo es sehr viel Obst gibt.
Aber da kommen wir später drauf zurück, wenn wir zu dem Vers kommen. Jetzt lesen wir erst einmal, dass es heißt, und er sprach zu mir, der Mann informiert den Hesekiel, wohin dieser Fluss fließt. Nämlich, sie fließen hinaus zum östlichen Kreis. Und ich habe hier eine Fußnote oder Bezirk. Und im Hebräischen ist das klar, das bedeutet die Gegend oberhalb des Toten Meeres. So, der geht also, das Ganze findet ja hier in der Nähe von Jerusalem statt. Und jetzt fließt dieser Fluss und wenn man aus Jerusalem herauskommt, dann dauert es nicht lange, dann geht das runter. Und wenn man dann mal eine Reise machen würde, ob mit dem Auto oder zu Fuß gehen würde zum Toten Meer, dann würde man immer, immer weiter runtergehen und einen Höhenunterschied von 1000 Metern, na, überwinden braucht man den ja nicht, weil man nach unten geht. Aber so geht das bergab. Und manchmal ist das sehr eindrucksvoll, wenn man da so an einem Berg steht und schaut dann hinab oder sieht dann schließlich das Tote Meer. Und in der Richtung fließt dieser Fluss. Und, wie geht's weiter? Fließen in die Ebene hinab und gelangen in das Meer und werden sie in das Meer hinausgeführt, so werden die Wasser des Meeres gesund. Weil der Fluss nach Osten fließt, ist klar, der fließt dann schließlich so ein bisschen auch nach Süden. Denn von Jerusalem aus ist das Tote Meer nicht genau gegen Osten, sondern ein bisschen südöstlich. Und jetzt kommt dieser Fluss in dieses Meer. Wer von euch war mal am Toten Meer? Jedenfalls, ja, okay. Also wer mal die Möglichkeit hat, eine Reise dahin zu machen und kommt dann an das Tote Meer, das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Das Besondere am Toten Meer, das hat keinen Ausgang. Und alles Wasser, was da reinfließt, das kommt vom Jordan her. Das kann nicht mehr weiter. Und das Tote Meer liegt etwa 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Und es ist so warm da, dass das Wasser beständig verdunstet. Und das Salz, was da, und das ist ja nicht viel Salz, was da ursprünglich drin ist, das sammelt sich alles in diesem Meer schon seit vielen Hunderten von Jahren. Und manchmal sind da so weiße Kronen. Das sind nicht etwa Schaumkronen, sondern das ist reines, pures Salz. Und das Tote Meer hat, je nachdem, an welcher Stelle man steht, einen Salzgehalt von 23 bis 32 Prozent. Da gibt es überhaupt kein Leben. Nichts. Keinen Fisch, keinen einzigen Fisch. Würde man einen Fisch da reintun, das wäre eine Frage von Stunden, dann wäre der Fisch tot. Jetzt kommt aber das Wasser aus dem Heiligtum und fließt in das Tote Meer und dann steht hier, die Wasser des Toten Meeres werden gesund. Das ist ein Wunder. Ich weiß nicht, ob Sodom und Gomorra unter dem Toten Meer begraben liegen. Ich halte das für möglich. Denn das Verderben über Sodom, das hat ja auch irgendwie mit Salz zu tun. Ne? Da kam Feuer vom Himmel. Und Gott hat ja dafür gesorgt, hat den Engel dahin geschickt, dass der Noah und seine Familie da rauskam, der Lot und seine Familie da rauskam mit den beiden Töchtern. Die Frau, die ging auch ein Stück mit. Und der Engel hatte gesagt, ihr sollt euch nicht umschauen. Was macht die Frau? Schaut sich um und im selben Augenblick erstarrt sie zur Salzsäule. Da war sie tot. Und trotzdem stand sie da und sie hat wahrscheinlich noch lange da gestanden. Das ist wahrscheinlich die Gegend, wo das Tote Meer heute ist. Kein Leben erinnert immer an das Gericht Gottes. Jetzt kommt das Wunder, dass das Heiligtum gebaut ist. Gott wohnt wieder im Heiligtum, so wie er früher im Tempel gewohnt hat. Und das Wasser macht das Meer gesund. Und was heißt, es wird nicht nur gesund, es wird geschehen, dass alle lebendigen Seelen, die da wimmern, überall, wohin der Doppelfluss kommt, leben werden. In dem Augenblick, wo das Wasser hineinkommt, sind natürlich noch keine Fische da. Aber wenn jetzt das Wasser des Meeres gesund wird, ich weiß nicht, ob das von heute auf morgen geht, ob das vielleicht einige Wochen dauert oder Monate, aber eines Tages ist das Wasser gesund und dann kommen da viele Fische rein. Wie wird uns nicht gesagt? Viele Fische, viele unterschiedliche Arten von Fischen. Und dann werden Fischer da sein und hier werden sogar zwei Orte genannt, in Vers 10, En-Gedi und En-Eglaim. Ich habe mal nachgesehen, En-Gedi ist etwa auf der Hälfte des Toten Meeres. Und zwar, wenn man hier so eine Landkarte hätte, dann wäre das auf der linken Seite. Und En-Eglaim ist oben am Toten Meer. Und diese beiden Orte werden Fischerorte sein. Und immer wenn die Fischer hinausgezogen sind aufs Tote Meer und haben viele, viele Fische gefangen, dann nehmen sie anschließend die Netze, breiten die da aus, damit, wenn da Löcher reingekommen sind, das, oder wenn da Unrat drin ist, irgendwelche Pflanzen oder was, die es ja jetzt noch gar nicht gibt, dann werden die Netze da gereinigt und wieder getrocknet, damit sie bei nächster Gelegenheit wieder gebraucht werden können, um Fische aus dem Toten Meer zu fischen. Dann wird das auch nicht mehr das Tote Meer heißen. Vielleicht heißt das dann das lebendige Meer. So, jetzt wollen wir aber nicht übersehen, hier steht in Vers 9 Doppelfluss. Was heißt das denn? Jetzt wollen wir mal zwei Stellen lesen. Ich habe ja eine Fußnote bei Doppelfluss, da wird die Stelle angegeben von Sacharja 14, Vers 8. Da sieht man, wie wichtig, wenn man die Bibel liest, ist, dass man, wenn man eine Stelle nicht klar hat, dass man andere Stellen zur Hilfe nimmt. Das ist hier ein schönes Beispiel dafür. Denn hier steht in Sacharja 14, und die Übersetzer helfen uns, indem sie das schon in die Fußnote geschrieben haben. 14, Vers 8, und es wird geschehen an jenem Tag, das heißt an dem zukünftigen Tag, wenn der Tempel gebaut ist und dieser Fluss hervorkommt, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, zur Hälfte zum östlichen Meer, das ist hier eine Bezeichnung für das Tote Meer, und zur Hälfte zum hinteren Meer. Im Sommer und im Winter wird es geschehen. Also, der Fluss teilt sich irgendwann. Erstmal ist das ja ein Fluss, jedenfalls diese 2 Kilometer. Und wahrscheinlich dann irgendwann danach auf einmal teilt sich der Fluss, so dass ein Arm nach unten fließt ins Tote Meer und der andere Arm, der macht eine Kehrtwendung und fließt zurück in das hintere Meer. Und wir stehen gleichsam immer noch vor dem Tempel und schauen nach Osten. Und das Mittelmeer ist dann hinter uns. Deshalb heißt dieses Meer hier das hintere Meer. Also ein Arm fließt ins Tote Meer, die Wasser des Meeres werden gesund. Ein Arm fließt ins Mittelmeer. Und wisst ihr, das Mittelmeer ist ein offenes Gewässer. Das heißt, dass es verbunden ist mit allen Meeren der Erde. So dass da dieses lebendig machende Wasser aus dem Heiligtum nicht nur das Mittelmeer gesund macht, sondern alle Weltmeere. Die Menschen machen sich heute einen dicken Kopf, wie können wir die Meere gesund erhalten? Was müssen wir alles machen? Auch die machen sich noch über ganz andere Dinge einen Kopf, ja? Wie kann man den CO2-Ausstoß reduzieren, damit das Klima erhalten bleibt und damit nicht in 100 oder 200 Jahren die ganze Menschheit ausstirbt. Ja? Die Menschen machen sich wirklich sehr, sehr viele Sorgen, aber hier sehen wir, Gott wird alle Probleme lösen. Und als Beispiel dafür wird das Tote Meer gesund und auch alle Meere der Erde. Hier steht nicht, was dann die Folge ist, aber wir können sicher sein, dass im tausendjährigen Reich alles wieder in Ordnung gebracht wird. Gott wird die Schöpfung so segnen, wie wir uns das überhaupt noch nicht vorstellen können. Und es heißt sogar in Jesaja 11, dass auch die Tierwelt verändert wird. Der Löwe ist jetzt ein fleischfressendes Tier, das andere Tiere auffrisst. Im tausendjährigen Reich ist das nicht mehr der Fall. Da bekommt der Löwe einen anderen Magen. Oder vielleicht auch ein anderes Gebiss, ich weiß es nicht, wie das geht. Aber er braucht dann keine anderen Tiere mehr zu fressen, hat auch überhaupt kein Interesse mehr daran. Das Lamm wird neben dem Leopard weilen. Die Tiere werden einander nicht mehr fressen. Das ist eine Folge der Sünde des Menschen. Und so wird alles gesund. Wir lesen weiter in Vers 10. Darüber habe ich schon etwas gesagt. Da ist En-Gedi und En-Eglaim. Da werden Plätze sein zur Ausbreitung der Netze. Hier heißt es in Vers 10 nochmal, dass da sehr nach ihrer Art werden seine Fische sein. Das heißt also viele unterschiedliche Fische. Alle möglichen Arten von Fischen, sicher auch sehr, sehr wertvolle Fische. Da wird Lachs dabei sein, Barsch und Flundern und was nicht alles. Sehr zahlreich, wie die Fische des großen Meeres. Aber dann steht hier auf einmal etwas in Vers 11. Seine Sümpfe und seine Lachen werden nicht gesund werden, sie werden salzig bleiben. Es gibt um das Tote Meer herum so Stellen, wo auch noch Wasser ist, von früher, aus dem Salzmeer. Und weil da keine Verbindung ist zu dem Toten Meer, darum bleiben diese Lachen, man sagt auch Pfützen, aber das ist natürlich nicht so eine gehobene Sprache, aber das sind so Tümpel oder irgendwelche Bereiche um das Tote Meer herum, die bleiben salzig. So, und jetzt möchte ich mal gerne eine Anwendung machen. Wisst ihr, dieses Wasser möchte auch uns erfrischen. Auch wir trinken aus dem Strom des Lebens. Das müssen wir immer wieder machen. Und überall, wohin das Wasser kommt, das heißt, je mehr wir von diesem Wasser trinken, und ich möchte jetzt mal an das Wort Gottes denken und das Wort Gottes in unser Herz aufnehmen und wirklich unsere Herzen für das Wort Gottes öffnen, dann wird unser Herz und alle Bereiche unseres Lebens werden gesund. Wenn wir es aber dem Wasser nicht gestatten, dass es in alle Bereiche unseres Lebens kommt, wenn da so Sümpfe bleiben, so Dinge, wo wir sagen, nee, komm, das mache ich selbst, ja, dann werden wir an der Stelle salziges Wasser behalten. Und darum ist das so wichtig. Vielleicht habe ich das schon mal hier erzählt. Ich möchte das nochmal erzählen, so als ein Beispiel. Es ist vielleicht 10 oder 12 Jahre her, da war ich mal in Polen, in Katowice, eingeladen zu Vorträgen. Und da sagt mein Gastgeber zu mir, wollen wir nicht mal eine Fahrt machen, tagsüber nach Krakau. Krakau ist eine sehr berühmte alte Stadt. Naja, ich kannte nicht so viel davon, man hat den Namen gehört, aber man hat ja nicht so viel Vorstellung, was da alles ist. Ja, sagt er, das ist ein sehr, sehr schönes Schloss. Ja, habe ich gesagt, da fahre ich mit, natürlich. Danke für das Angebot. Dann sind wir da hingefahren, da kommen wir in das Schloss. So ein schönes Schloss, Geschwister. Da haben wir das Schloss besichtigt, da war ein großer Esssaal. Da habe ich mir das so vorgestellt, ach, der Fürst früher da, oder ja, aber irgendwie ein Fürst, ja. Der hatte eine sehr nette Familie, ich habe mir das so vorgestellt. Der hatte sehr feines Porzellan, vielleicht Meißener Porzellan, das gab es doch da schon, vor 200 Jahren, oder? Jetzt müsst ihr mir mal helfen. Gab's schon, ne? Vor 200 Jahren. Sehr, sehr wertvolles Porzellan. Und dann hat er Besuch eingeladen. Und jeder Gast, der da hinkommen konnte, der ist da gerne hingegangen. Hat auch gerne mal da eine Woche Urlaub gemacht. Da gab es sehr leckere Speisen da zu essen. Alles ganz prima. Und jetzt möchte ich mal unser Herz vergleichen mit so einem Schloss. Stellt euch vor, in diesem Schloss, der Fürst oder die Fürstin hatte die Angewohnheit, dass sie das Gerümpel nicht rausgebracht haben, sondern sie haben das immer so in Zimmer reingetan, ja?
Und wenn dann ein Zimmer voll war, haben sie das abgeschlossen, sollte ja keiner sehen, haben sie das nächste Zimmer genommen. Na, wehe diesem Schloss, nicht? Aber ist das nicht manchmal so mit unserem Herzen, dass wir auch so gerümpelt, dass wir das nicht rausschmeißen? Wisst ihr, wir haben oben so einen Speicher. Und alles, was wir nicht mehr gebrauchen können, das tun wir oben auf den Speicher. Und inzwischen ist der Speicher so voll, dass Gudrun und ich gesagt haben, also jetzt müssen wir aber mal den Speicher entrümpeln, nicht? Ich hörte mal von einem Mann in Japan, der bekam immer eine Zeitung und dann hat er die Zeitung gelesen, hat er gedacht, vielleicht brauche ich die Zeitung nochmal und hat die irgendwo abgelegt. Und hinterher war das ganze Zimmer voll. Ja, da konnte keiner mehr rein. Was hat er gemacht? Hat das nächste Zimmer voll gemacht. Der konnte sich nicht trennen von diesen Dingen. Kennt ihr sowas? Manche, die haben wirklich so, die wollen immer sammeln, nicht? Die können Dinge nicht wegtun. Vielleicht kann ich es ja nochmal gebrauchen. Und wenn in 50 Jahren. Die Regel ist, wenn man Dinge 5 Jahre nicht gebraucht hat, dann braucht man sie wahrscheinlich im ganzen Leben nicht mehr. Warum sage ich das? Wenn Gerümpel in unserem Leben ist, wenn da Sümpfe und Lachen sind, wo das Wasser nicht hinkommt, dann wird das so sein, dass immer mehr Gebiet in unserem Herzen nicht mehr fruchtbar wird. Und darum weg damit. Schade, dass das hier so ist. Das wird im tausendjährigen Reich so sein. Und das wird die Menschen daran erinnern, so schön es ist im tausendjährigen Reich. Es ist noch nicht der Zustand der Vollkommenheit. Leider gibt es auch im tausendjährigen Friedensreich noch sündige Bereiche. Und das dient uns zur Mahnung, dass wir sündige Bereiche öffnen. Dass das Wasser des Lebens, das gesund macht, auch in diese Bereiche hineinkommt. Das heißt, dass wir alle Zimmer dem Herrn Jesus öffnen. Jetzt kommen wir zum letzten Vers. Jetzt ist wieder von dem Fluss die Rede. Und er heißt jetzt Fluss. An seinem Ufer, auf dieser und auf jener Seite, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie reife Früchte tragen. Das sind wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Bäume, wahrscheinlich Bananenbäume, Apfelsinenbäume, Pampelmusenbäume, sicher auch Apfelbäume oder Feigenbäume, auch Granatäpfelbäume. Sicher noch viele Sorten mehr. Und das Schöne dieser Bäume ist, wer da wohnen wird in der Nähe, der kann beständig Obst ernten. Also sowas wünschte ich mir auch, dass ich in einer Gegend wohnte, wo es immer so warm ist, wo man beständig hinausgehen kann und kann von den Bäumen, die im Garten stehen, jeden Monat die herrlichsten reifen Früchte pflücken. Manchmal bin ich richtig ärgerlich, wenn wir Obst kaufen. Gunon hat jetzt ein paar Birnen gekauft und dann haben wir die nach einer Woche gegessen. Da habe ich gedacht, die sind ja immer noch so hart und die haben überhaupt keinen Geschmack, ja? Kennt ihr sowas auch? Heute wird das Obst verkauft, obwohl es überhaupt noch nicht reif ist. Wenn diese Zeit anbricht, wird das anders sein. Die Früchte werden alle reif sein. Man kann jederzeit rausgehen, man braucht die auch nicht mehr in den Kühlschrank tun. Man geht hinaus, und das wird sicher nicht nur hier am Fluss sein, sondern an vielen Stellen im Heiligen Land, wahrscheinlich auch weltweit, dass man beständig reife Früchte hat. Ich war jetzt im Februar in Kolumbien, zusammen mit 2 Brüdern, da haben wir die Kühnkes besucht, ich habe das schon mal erwähnt gestern, und ich habe mich so gefreut, die haben keinen Winter. Bei denen ist es immer gleichmäßig, 25, 30, manchmal 35 Grad warm. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht dahin ziehe. Wenn ich jünger wäre, dann würde ich mir echt die Frage stellen. Denn da werden auch Leute gebraucht, die dem Herrn dienen. Und ich fand das so schön. Bei uns war das Minus. Schnee gab es, glaube ich, nicht so viel dieses Jahr, aber. Und ich habe das gar nicht gerne, wenn das kalt ist, ja. Und dann komme ich da in die Wärme und war da 10 Tage wirklich, es war ganz wunderbar. Und das Schöne war, da kamen Früchte auf den Tisch, die waren alle so reif. Ich habe vergessen, wie die jetzt alle hießen. Die herrlichsten Früchte, die wir hier in der Regel gar nicht haben, ja. Ist das nicht schön? Geschwister, Gott wird die Erde segnen auf eine Weise, wie man sich das heute noch nicht vorstellen kann. Und da stehen die Bäume, den ganzen Fluss, rechts und links, und man kann beständig von diesen herrlichen Früchten essen. Gut, vielleicht sagst du, na ja, ich bin ja dann nicht mehr auf der Erde. Aber lies mal, was in Offenbarung 21 steht. Da sind auch Bäume. Und da ist auch der Baum des Lebens, von dem man jederzeit essen kann. Und der Baum des Lebens, das ist nicht so ein Baum, wie der hier auf der Erde steht. Dieser Baum ist ein Bild von dem Herrn Jesus und er gibt beständig Früchte. Und wir werden uns von dem Herrn Jesus ernähren und das wird noch viel herrlicher sein. Wir werden also nicht benachteiligt. Und dann steht hier, dass diese Bäume auch Blätter haben. Am Ende von Vers 12. Und ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Heilung. Was heißt das? Gibt es das heute auch schon, dass Blätter zur Heilung sind? Ja, sicher. Wer erkältet ist, der soll sich ruhig mal einen Salbeitee machen. Am besten ist, wenn man Salbeipflanzen im Garten hat. Und im Herbst, wenn es dann kälter wird, dann kann man die Blätter ja pflücken und trocknen. Sehr, sehr gut gegen Erkältungen. Und so gibt es viele Pflanzen, in die Gott eine heilende Kraft hineingelegt hat. Und die Bäume werden Blätter haben, die alle zur Heilung der Nationen sind. Das heißt, zur Heilung für die ganze Welt. Und ich glaube, dass wir uns das so vorstellen dürfen, dass es im tausendjährigen Reich, wenn es da noch Krankheiten gibt, am Anfang gibt es natürlich noch Krankheiten, im Laufe der Zeit werden die immer weniger und alle diese Krankheiten können geheilt werden durch die Blätter dieser Bäume. Ist das nicht wunderbar? Was sind das für herrliche Bäume? Aber wir wollen nicht vergessen, dass diese Bäume ihr Wasser bekommen durch den Fluss, der aus dem Heiligtum kommt. Obwohl das alles eine tiefe geistliche Bedeutung hat, gibt es keinen Zweifel daran, dass das buchstäblich in der Zukunft so sein wird, wie es hier in Hesekiel 47 beschrieben wird. Ist das nicht ein wunderbares Kapitel? Jetzt möchte ich noch eine geistliche Anwendung für uns machen und dazu schlagen wir Johannes 7 auf. Und zwar lesen wir in Johannes 7 in den Versen 37 bis 39 Folgendes. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. So, wenn man das ganze Kapitel liest, dann sieht man, dass dieses Fest das Fest der Laubhütten war. Das war ein Fest, das wurde im Herbst gefeiert, wenn die Ernten alle eingebracht waren. Und das Fest dauerte 7 Tage. Nachzulesen in 3. Mose 23. Und hier war wieder ein Fest gefeiert worden von den Juden. Die Brüder des Herrn Jesus hatten gesagt, komm mit zum Fest. Er hat gesagt, nein, ich komme nicht. Es sei, und dann einige Tage später ist er doch gegangen, weil sein Vater ihm den Auftrag gegeben hat zu gehen. Und dann kommt er zu dem Fest und am letzten Tag, dann steht er an einem Weg Und die Leute gehen alle wieder nach Hause. Sie haben jetzt eine Woche lang das Laubhüttenfest gefeiert. Aber es war ein Volk, das sich weit von Gott entfernt hatte. Und da kommen sie auf einem Weg aus Jerusalem und ziehen wieder in all die Städte. Und dann steht der Herr Jesus da, vielleicht auf einer kleinen Erhöhung an diesem Weg. Und ich glaube, dass die Menschen zum Teil sehr enttäuscht waren. Vielleicht haben einige gedacht, wir wollen ein Fest feiern, aber wie das manchmal so ist, wenn man Feste feiert ohne Gott, es sind überhaupt keine Feste. Sie geben gar keine richtige Befriedigung. Sie löschen nicht den Durst des Lebens. Und dann steht der Herr Jesus da und ruft laut in die Menschenmenge, wenn jemand dürstet. Und damit meint er nicht nur, dass die Menschen Wasser trinken sollten, sondern er meint etwas viel Tieferes. Er sagt gleichsam, wenn hier einer ist, der wahre Freude, wahren Frieden, wahres Glück sucht, dann kann er zu mir kommen. Du wirst immer enttäuscht werden, wenn du Freude und Frieden woanders suchst als bei dem Herrn Jesus. Du wirst es nicht bekommen. Das scheint im Moment so zu sein. Aber es wird dich leer zurücklassen. Und hinterher wirst du sehr unglücklich werden. Der Einzige, der deinen Lebensdurst stillen kann, ist der Herr Jesus. Und das hat der Herr Jesus nicht nur damals gerufen. Dadurch, dass das hier in Johannes 7 steht, ruft er gleichsam jedem heute zu. Ich weiß ja nicht, wer hier alles sitzt und was du im Moment erlebst, wonach du dich sehnst. Aber der Herr Jesus sagt zu dir, wenn du wirklich Durst hast, Durst nach einem erfüllten Leben, dann komm doch zu mir und dann trink doch. Bei mir kannst du immer wieder kommen und trinken, wann immer du willst. Ich habe so viel von diesem Lebenswasser. Viel zu viel. Ja, sage ich jetzt mal so. Komm doch zu mir und trinke. Und der Herr Jesus sagt das nicht nur zu solchen, die noch nicht den Sinn des Lebens gefunden haben. Er sagt das auch zu dir und mir, die wir uns zu ihm bekennen und uns schon lange bekehrt haben. Er sagt, komm doch zu mir. Warum bist du denn heute Morgen nicht zu mir gekommen? Ja, du musstest so lange schlafen, nicht? Komm doch zu mir. Komm doch immer wieder und trink doch aus dem Wort. Und dann sagt er, wenn jemand kommt und bei mir trinkt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, dann wird das so sein, wer zu mir kommt und getrunken hat, der wird so voll, dass der einfach wieder was abgeben muss. Da öffnet sich gleichsam der Leib, das ist natürlich eine symbolische Sprache, und das Wasser, das er getrunken hat, das fließt in Strömen zu anderen. Und jetzt versteht man sehr gut, der Herr Jesus sagt hier, wie die Schrift sagt, und damit meint er den Tempel, der im tausendjährigen Reich gebaut wird. Und das Wasser kommt aus dem Heiligtum. Und jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, der wird ein Tempel des Heiligen Geistes. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel ist? Ein Tempel Gottes, und aus diesem Tempel kommt das Wasser hervorgeflossen. Und Gott möchte, dass du davon trinkst und dass dann dieser Strom des Lebens, dass der weiterfließt zu anderen Menschen. Das bedeutet zuerst einmal, dass wir anderen davon erzählen, dass der Herr Jesus den Durst des Lebens löscht. Und es bedeutet auch, dass wir Gläubigen von dem mitteilen, was wir bei dem Herrn Jesus gefunden haben, in dem Wort Gottes. Und so werden wir alle Kanäle des Segens. Aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen zu anderen. Und die werden auch davon trinken. Und sie werden auch erquickt werden. Und dann sagt Johannes dabei, dies aber sagte er von dem Geist, den die an den Glaubenden empfangen sollten. Also möglich ist das dadurch, dass jemand, der an den Herrn Jesus glaubt, wissen darf, wer glaubt, bekommt den Heiligen Geist Und der Heilige Geist wird in ihm eine Quelle lebendigen Wassers. Seht mal, was wir alles für reiche Leute sind. Jeder, der hier sitzt und an den Herrn Jesus glaubt, darf sich nochmal erinnern, dass sein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und er darf zu dem Herrn Jesus gehen und trinken und dann gib von dem, was der Herr Jesus dir schenkt, weiter. Lass es als Ströme lebendigen Wassers zu anderen fließen. Geschwister, was da auf uns zukommt, wie Gott in Zukunft die Erde segnen wird, wir sind dann im Himmel bei dem Herrn Jesus. Lies nochmal, was da in Offenbarung 21, Vers 8 bis 22, Vers 5 steht. Du wirst manche Dinge da wiederfinden, die wir auch hier in Hesekiel 47 finden. Und auch da steht, dass die Blätter zur Heilung der Nationen sind. Und auch da steht, dass im neuen Jerusalem ein großer Strom lebendigen Wassers ist. Und der Baum des Lebens ein Bild des Herrn Jesus. Gott hat nur Gutes für die Seinen im Sinn. So wollen wir immer wieder zu dem Herrn Jesus gehen und trinken und auch weitergeben davon.